Es ist Freitag, der 27. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dass es sich lohnt, mit ihm zu reden, das habe ich festgestellt, als wir gemeinsam auf der Studio Bummens, nennen wir es mal Weihnachtsfeier, irgendwo im Flur standen, mit Bier in der Hand. Und da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir doch jetzt, also jetzt haben wir uns so nett unterhalten, das führen wir jetzt einfach im Podcast fort. Und heute ist es soweit. Er ist Unternehmer, Politikberater und Host des hervorragenden Podcasts Pod Steh uns bei. David Wortmann ist da. Guten Morgen.
Grüß dich, Micky, dass du dich noch daran erinnern kannst. Das ist ja wirklich sehr bezeichnend. Aber ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe wirklich an dem Abend alles dafür getan, dass ich mich an gar nichts erinnere. Aber ich doch, es ging und wir haben uns gut verstanden. An dem Abend habe ich übrigens auch die Menschen kennengelernt, die bei Podcasts, der Podcast, Niki und mich imitieren. Also das war wirklich ein Moment, es war sehr lustig. Wir waren plötzlich alle in einem Raum, die Menschen, also Niki und ich und die Menschen, die uns imitieren. Und die haben dann in unserem Beisein noch ihre Show weiter abgezogen.
Aber wirst du denn auch imitiert, wie du andere imitierst?
Ja, passiert auch, ja. Also ich werde dabei imitiert, wie ich Post von Wagner imitiere oder so.
Genau.
Lieber, was weiß ich, keine Ahnung, Karl Josef, gut mehr. Schon interessant.
Die Schlagzeile des Tages.
Außenministerin Annalena Baerbock: Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, das berichtet die Berliner Zeitung. Bei der Debatte um die Panzerlieferungen warb Baerbock im Europarat für Zusammenhalt. Sie sagte: We are fighting a war against Russia. Viele fragen sich, ging das zu weit? Ja, sie hat ja sehr konkret etwas auf Englisch gesagt. Und zwar sagte sie: We are fighting a war against Russia, not against each other. Das sagte sie. Und das war für einige ein bisschen zu deutlich. Der Journalist Martin Debes der Funke Mediengruppe sagte auf Twitter zum Beispiel: Die Ukraine verteidigt sich gegen den Angreifer Russland und wird dabei unter anderem von Deutschland mit Waffen unterstützt. Das sollte auch für eine Außenministerin auf Englisch zu leisten sein. Dem würde ich mich grundsätzlich erstmal anschließen, denn was wir ja dieser Tage feststellen ist, dass die Formulierung "Wir sind Kriegspartei" oder "Wir kämpfen gegen Russland", das wird ja nun jetzt nicht so gerne gesehen und gehört. Gerade eben war ja noch Boris Pistorius, unser neuer Verteidigungsminister, der sagt ja auch, wir sind indirekt kriegsbeteiligt. Das wurde dann auch entsprechend zurückgenommen. Das sind zwar Technicalities, und wir haben ja dann immer so Diskussionen, die einen sagen, naja, in gewisser Hinsicht sind wir natürlich Kriegspartei. Die anderen sagen, nach dem Völkerrecht sind wir es nicht. Und Putin sagt, ich lege hier den Maßstab fest, ab wann ihr Kriegspartei seid, und für mich seid ihr es. Und jetzt?
Absolut. Also ich hätte da auch eine andere Formulierung erhofft, weil Annalena Baerbock auch in England studiert, spricht eigentlich sehr gutes Englisch. Und die Frage ist ja, wie wird das jetzt ins Russische auch nochmal weiter übersetzt? Ja. Aber ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen Opfer dann auch der Auslegungs- und Interpretationskraft von Wladimir Putin, weil am Ende will er immer das hören, was er ganz gerne auch hören möchte.
Ist das nicht auch eigentlich total wurscht, und zwar im Grunde genommen schon seit den 5000 Helmen? Also bei einer sehr groben Auslegung hätte Putin auch da schon sagen können, aha, ihr helft der Ukraine, damit seid ihr ja parteiisch oder, Klammer auf, auch kriegsparteiisch. Es ist doch im Grunde genommen fast egal, welche Terminologie man wählt, denn du kannst auch ganz andere Dinge tun und landest im russischen Propagandafernsehen als Kriegspartei. Eigentlich ist es doch gleich, oder?
Absolut. Und ich finde auch, dass die Sachlage total klar ist. Also solange nicht irgendein europäischer, ukrainischer Soldat Richtung Russland marschiert, gibt es überhaupt gar keinen Angriff und auch keine Kriegsbeteiligung jetzt im Volkssinne, würde ich so sagen, Richtung Russland. Sondern was ja gerade passiert, ist eigentlich eine schlichtwege Verteidigung. Und das muss passieren.
Ja, ja.
Und da bin ich auch ganz klar dafür, dass endlich auch diese Panzer geliefert werden.
Dass sie geliefert werden, ist ja jetzt durch einen genialen diplomatischen Schachzug von Olaf Scholz jetzt in Bewegung gesetzt worden. Wir erinnern uns, Olaf Scholz hat gesagt, also ich liefere die Leoparden. Wenn die Amis ihre Panzer liefern, dann haben die Amis gesagt, okay, Scholz übt Druck auf uns aus, jetzt müssen wir das natürlich machen. Zack, und schon gibt es die Panzerallianz, die transatlantische. Jetzt kaum, dass die Leos angekündigt sind und die Abrams, da heißt es jetzt aus der Ukraine von Andriy Melnyk aber halt eben auch Zelensky, wann kommen die Flugzeuge, die Kampfflugzeuge? Und da gibt es in Deutschland nicht wenige Menschen, wahrscheinlich sogar die Mehrzahl, wenn man sich die Umfragen durchliest, die sagen, ach ja, und was kommt als nächstes? Also diesem Unwohlsein eines nicht unwesentlichen Teils der Bevölkerung kann man dadurch natürlich nicht entgegenwirken, kaum dass die Leoparden geliefert werden sollen, dass es dann heißt, jetzt kommen die Kampfflugzeuge. Denn das ist ja immer auch ein bisschen die Erzählung derer, die nicht so begeistert von den Waffenlieferungen sind, die sagen, als nächstes kommen die Kampfflugzeuge und irgendwann kommen die Bodentruppen. So, also dieser Erzählung kann man durch diese Dynamik natürlich nicht wirklich entgegenwirken.
Absolut, aber ich glaube auch, dass wir insofern doch eigentlich eine ganz gute dann doch Aufstellung in der deutschen Politik haben, weil so sehr die Grünen vielleicht auch im Einzelnen, wie auch Omid Nuripur, der Parteivorsitzende, ja auch sehr stark das unterstützt, dass die Ukraine verteidigungsfähig ist, gleichzeitig aber natürlich unser Bundeskanzler immer wieder der Zögernde ist und das ist dann vielleicht dann doch wiederum nur konsequent da vor diesem Hintergrund. Und drückt ja auch so ein bisschen dann auch die Risikoaversität aus, also die Angst, jetzt wirklich zu weit gehen zu müssen. Also ich glaube, da können wir uns ganz gut aufgehoben fühlen aktuell.
Ja, also würde ich auch sagen, du sagst zögernd, andere sagen abwägend. Das ist ja wahrscheinlich auch die Botschaft, die Olaf Scholz nach innen hin immer senden will. Passt mal auf, ihr, die ihr nicht so in diese Panzer-Euphorie, die wir dieser Tage teilweise zu haben scheinen, verfallen wollt. Auch für euch habe ich eine Strategie und zwar die, dass ich mir mit allem Zeit lasse und das in Ruhe abwäge. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so dumm, auch wenn man natürlich auf die Art und Weise riskiert, nach außen hin oft als zögerlich dazustehen. Als etwas träge Masse, die sich am Ende dann ja halt eben dann doch auch bewegt. Derweil fällt übrigens ein ganz anderer auf, das sei noch an dieser Stelle angemerkt, und zwar der Vater von Novak Djokovic. Gerade, ja, sein Sohn ist ja bei den Australian Open, er ist ja dort sehr erfolgreich und der Vater von Novak Djokovic ist Srećan Djokovic, es ist wirklich, also mein Gott, wäre er doch bloß Spanier. Der ist jetzt aufgetaucht an der Seite eines Mannes, der eine russische Flagge mit dem Gesicht von Wladimir Putin hochhält und ein T-Shirt mit einem großen Z-Symbol trägt. Das wissen wir ja, das ist ja das Zeichen der Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Das ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Dieser Vater von Novak Djokovic, der ist ja auch im letzten Jahr aufgefallen, als Djokovic in Australien im Einreiseknast festgehalten wurde, ungeimpft, der dann Djokovic verglich mit Jesus.
Stimmt. Ja.
Dieser Vater Djokovic ist immer wieder eine spannende. Ich würde mich mal wahnsinnig gerne mit dem unterhalten, auch über Themen wie zum Beispiel Gender Pay Gap oder,
Mülltrennung oder sowas, Klimawandel vielleicht sogar noch, genau.
Zuwanderung, Klimawandel und so, da ist bestimmt ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner. Aber klar, also es gibt ja auch nicht wenige Serben, die immer wieder dadurch ausfallen, dass sie durchaus Sympathien haben für den Krieg Putins. Und zu diesen zählt halt eben auch Vater Djokovic.
Das stimmt, der russische Einflussbereich ist doch noch relativ groß in Serbien und müssen wir dann immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass wir dann doch nicht so eine große oder immer allumfassende Mehrheit hinter der sogenannten westlichen Meinung dann auch haben, sondern da wird sicherlich von anderer Seite auch differenzierter auf diesen Krieg geschaut.
Die unbequeme Meinung.
Ukraine-EVP-Chef Manfred Weber fordert, Zitat, Kriegswirtschaft, das entnehmen wir einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Wie soll Europa auf den Ukraine-Krieg reagieren? Der Chef von Europas Christdemokraten Manfred Weber fordert ungewöhnliche Schritte. Er hält es für angemessen, dass man sich binnen Europa auf Kriegswirtschaft umstellt. Und das begründet er natürlich dahingehend, dass es halt natürlich nicht nur reicht, irgendwie Panzer zu liefern und Waffen, sondern dass es natürlich auch reichlich an Munition geben muss. Die produziert werden muss. Es gibt trotz Sondervermögen wahnsinnig viel lähmende Bürokratie und da müssen wir uns europaweit mächtig umstellen, um da auch, sagen wir mal, den Lieferschwierigkeiten entgegenzuwirken. Also erstmal, der Begriff Kriegswirtschaft ist für uns natürlich bis zu einem gewissen Grad erschreckend. Auf der anderen Seite, wir befinden uns in einer, wenn auch nur indirekten Kriegssituation, nur konsequent, dass wir dann auch eine Kriegswirtschaft haben. Denn klar, wir hören immer wieder die Meldung auch aus der Ukraine, Leute, wir brauchen Munition, wir haben keine. Also die Waffen müssen ja auch mit irgendetwas befüllt werden, um es mal so zu sagen. Und was bedeutet das in der Praxis, wenn du dann demnächst irgendwie, was weiß ich, einen Kühlschrank von Siemens kaufen willst, dann heißt es, tut mir leid, aber wir waren gerade zu beschäftigt damit, irgendwelche Haubitzen zu befüllen. Was ist denn das dann in der Praxis? Was bedeutet das?
Also als ich das gelesen habe und auch dieses Signalwort Kriegswirtschaft, da gehen ja doch so ein bisschen Alarmglocken dann hoch. Aber wenn man richtig drüber nachdenkt, muss man eigentlich diesen Begriff ein bisschen erweiterter auch sehen. Das haben wir auch gemerkt durch diese riesengroße Abhängigkeit, die wir in den letzten 2 Jahrzehnten vom russischen Gas uns diese Abhängigkeiten eben aufgebaut haben. Wir waren ja zu 56% oder so abhängig vom russischen Gas, haben festgestellt, wir sind in dieser Abhängigkeit drin, sind in dieser Verletzbarkeit drin. So, aber wenn wir mal nach vorne schauen, jetzt versuchen wir uns ja unabhängig zu machen vom Gas und setzen jetzt voll auf die erneuerbaren Energien, wo natürlich Solarenergie und Windenergie
und Katar
und so weiter und so fort eine Rolle spielt und natürlich auch Katar. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir ja auch in diesen sogenannten erneuerbaren Energien und Solar-, Wind- und Speichertechnologien auch riesengroße Abhängigkeiten haben. Also Materialien wie Lithium beispielsweise, die zu 90% in China hergestellt werden oder extrahiert werden. Ja. Oder im Bereich Solarenergie, da haben wir einen Teil der Wertschöpfungskette, wo wir auch zu 98% abhängig sind. Ja. So, das heißt eigentlich für mich im Umkehrschluss, wir müssen eigentlich in Deutschland und in Europa eine Wirtschaft aufbauen, die uns auch aus diesen Abhängigkeiten rausholt. Und das ist für mich dann wieder ein positiver besetzter Begriff, damit wir so ein bisschen auch wieder die Wirtschaft auch wieder zurückholen, was wir in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich verloren haben.
Ja, interessant. Ne? Ist das dann schon das berühmte Decoupling oder wie würdest du es dann klammern?
Ja, Decoupling ist ja eigentlich so die Idee, dass wir mit dem Konsumverbrauch uns loslösen von den Umweltverbräuchen. Das heißt, dass der sogenannte CO2-Fußabdruck dann geringer wird, obwohl wir eigentlich auch gut weiter konsumieren können. Wir brauchen aber natürlich trotzdem Energie und die können wir uns natürlich am besten durch die erneuerbaren Energien auch holen. Nur da muss noch ganz, ganz viel passieren, dass wir nicht nur Solaranlagen auf die Dächer schrauben, sondern auch schauen, wo kommen denn die Solaranlagen her? Und wenn sie nur aus China kommen, dann haben wir natürlich auch nicht viel gewonnen. Jetzt überlegen wir mal, die Chinesen greifen jetzt mal Taiwan an oder so und dann in 3-4 Jahren will ich dann nicht wissen, wie dann die Bundesregierung agiert. Wollen sie jetzt was sagen dagegen und als gute Demokraten dastehen, aber dann gleichzeitig möglicherweise auch die Klima- und Energiewendeziele dann auch riskieren, weil dann China sagt, naja, die Solarmodule, das überlegen wir uns jetzt, ob wir die noch weiterhin zu euch exportieren.
Helfen uns dann die gerade eben gefundenen seltenen Erden aus Schweden?
Das ist ein total wichtiges Thema und sicherlich hilft das auch, um aus dieser chinesischen Abhängigkeit rauszukommen. Aber wir haben beispielsweise auch in Deutschland am oberen Rheingraben, da haben wir unten im Thermalwasser in 3.000, 4.000 Meter Tiefe Lithium, was wir hochholen können. Also selbst auch mitten in Europa haben wir die Möglichkeit und wir müssen natürlich ganz, ganz klar in das Recycling einsteigen. Das heißt, wenn wir eine Batterie immer mal benutzt haben, wenn die am Ende ihrer Lebensdauer ist, da natürlich die seltenen Erden auch wieder rausholen. Also da haben wir auch noch ganz, ganz große Hausaufgaben, das stimmt.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist die App Steuertipps. Ja, lassen Sie uns doch über Geld reden, ne? Wir sind jetzt mittlerweile fast in der Hälfte des Jahres angekommen und das bedeutet für einige, dass sie merken, dass die finanzielle Planung und das mit den Steuern nicht so ganz aufgegangen ist. Der eine hat das Problem, dass der Typ, der ihm tolle Steuertipps gegeben hat, seit einiger Zeit nicht mehr zu erreichen ist und angeblich in Brasilien lebt. Die anderen stellen fest, dass so am Ende des Geldes noch sehr viel Jahr übrig ist und Freiberufler wie ich bekommen irgendwann den heißen Tipp, dass alles, was man eingenommen hat, man nicht komplett behalten darf, sondern da sind noch Steuern zu zahlen. Also es ist schon nicht ganz verkehrt, wenn man Menschen oder eine App hat, die einem bei den Steuern helfen können. Und da kommt die App Steuertipps ins Spiel. Über die App könnt ihr in wenigen Schritten leicht und verständlich eure mögliche Steuererstattung prüfen. Steuertipps ist super einfach zu bedienen und ihr könnt alle Infos mit ein paar Klicks ausfüllen. Ihr werdet mit leicht verständlichen Fragen durch den Prozess geführt, was die Steuererklärung super intuitiv macht. Ihr könnt die Eingaben aber auch erfassen, indem ihr eure Lohnsteuerbescheinigung abfotografiert und einfach hochladet. Ab sofort könnt ihr außerdem eine gemeinsame Steuererklärung mit dem oder der Partnerin machen und auch Kinder angeben. Man bekommt dabei stets angezeigt, wie viel Geld man zurückerstattet bekommt und eure Angaben werden zuverlässig gecheckt. Die App könnt ihr kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store downloaden. Nur beim Absenden der Steuererklärung an das Finanzamt zahlt ihr dann 24,99 Euro. Aber ich behaupte mal, dann lohnt sich das auch wirklich. Das ist ein gutes Investment. Die Steuer-App ist eigentlich für jeden gemacht, der seine Steuererklärung selbst machen will. Und da gibt es ja nicht wenige. Und alle Infos und den Link zur App findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das hat mich traurig gemacht.
Messerattacke von Bruck steht, Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter erlassen. Das berichtet der NDR. Am Mittwoch hat ein Mann in einem Zug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer andere Fahrgäste attackiert. Eine 17-Jährige und ihr 19-jähriger Bekannter kamen dabei ums Leben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Ibrahim A. heißt der Mann. Der wurde dem Haftrichter vor dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt worden. Zitat: Wir führen ein Verfahren wegen zweifachen heimtückischen Mordes und 4 Fällen des versuchten Totschlags. Das sagte der Oberstaatsanwalt. Wegen der Schwere des Vorwurfs und der nicht ausschließbaren Fluchtgefahr des mutmaßlichen Täters wurde vom Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Ja, dieser Ibrahim A., der ist ein, Zitat, 33 Jahre alter staatenloser Palästinenser. Von Juli bis November 21 soll er in Kiel gemeldet gewesen sein, weshalb er auch bei der Ausländerbehörde in Kiel geführt werde. In Schleswig-Holstein gibt es zu ihm keine polizeiliche Kriminalakte, sagt die Ministerin. Der Polizei legen jedoch 2 Einsatzberichte vor, einer wegen einer Streitigkeit, einer wegen Ladendiebstahls. Was aber auffällt, ist, dass der Mann halt schon mehrfach auffällig und straffällig geworden ist in Nordrhein-Westfalen, unter anderem halt eben auch wegen Körperverletzungen, Messerattacken. Also all das, was man natürlich, sag mal, sehr oberflächlich betrachtet, nicht haben will und sich der in Anführungsstrichen normale Bürger fragt, wie kann es dazu kommen? Wie kann jemand, der immer wieder auffällig gewesen ist und auch gerade eben erst aus der JVA entlassen wurde, und zwar auch wegen einer Messerattacke, wie kann das sein, dass es zu so einem schrecklichen Vorfall kommt und am Ende 2 Menschen ihr Leben gelassen haben?
Eine große Frage, die ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten kann. Ja, aber nee, ne, also,
natürlich
nicht. Das ist aber, die Justiz hat da wahrscheinlich nicht so richtig zugeschaut, beziehungsweise viel zu tun gehabt an anderer Stelle.
Wir machen übrigens hier bei uns im Podcast solche Fälle eigentlich für gewöhnlich nie, weil letzten Endes kann man da immer von einem Einzelfall reden und das ist ja jetzt keine organisierte Kriminalität. Es sind Einzelfälle, es sind schreckliche Einzelfälle, aber natürlich ist es in der gefühlten Wahrnehmung, so, dass es sich summiert. Es gibt immer wieder diese Vorfälle. In Spanien gab es das gerade eben mit einer Machete in einer Kirche und da stellt man sich natürlich immer die Frage, wie kann man solchen Situationen Herr werden? Wie kann man das Ganze lösen? Und ich bin immer an dem Punkt, wo ich denke, bis zu einem gewissen Grad lässt sich das gar nicht lösen. Denn du hast strukturelle Probleme. Der einfachste Punkt, den du in diesem Zusammenhang immer hast, ist, dass man sagt, ja, du abschieben. So, abschieben, aber wenn jemand staatenlos ist, wenn jemand keine gültigen Dokumente hat, wenn jemand subsidiären Schutz hat, wenn jemand Asyl hat, dann kannst du das natürlich auf rechtlicher Basis überhaupt nicht leisten. Es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Menschen Asyl haben, warum ihnen Schutz gewährt wird. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dieses, ich nenne es jetzt mal nicht gesunde, aber zumindest dieses Volksempfinden, das dann auch noch befördert von diversen Zeitungen, die den Eindruck entstehen lassen, das geschieht jetzt hier andauernd und der Staat sieht zu und der Staat tut nichts. Und bei mir ist es halt immer so, dass ich denke, du musst doch als Staat zumindest den Eindruck erwecken, dass du über solche Dinge die Kontrolle hast, dass du Strukturen geschaffen hast, dass so etwas nicht regelmäßig passiert. Und das ist in manchen Situationen, habe ich das Gefühl, dass es gerade nicht wirklich gelingt. Aber ich habe auch wirklich keine Lösung dafür.
Genau, also ich glaube, die Beobachtung ist total richtig. Und wahrscheinlich muss man sich auch die Statistiken immer wieder anschauen, die dahinter stehen. Natürlich sind das so Einzelfälle, die wirklich richtig reinknallen und die wehtun und dann verzweifelt man. Aber ich würde auch mal hier vermuten, und ich bin jetzt kein Polizeiexperte, dass man wahrscheinlich feststellen muss, dass das keine große Mehrheit ist von staatenlosen Palästinensern, die so auffällig sind, sondern wahrscheinlich ganz, ganz wenige. Und man tut natürlich all denjenigen Unrecht, die genau sowas nicht tun. Und wir sehen das ja auch in anderen Bevölkerungsgruppierungen. Und ich glaube, da hat man wahrscheinlich dann auch als Medien so ein bisschen die Verantwortung, das auch nochmal in den Kontext zu stellen.
Genau, in den Kontext zu stellen, aber gleichzeitig auch nicht negierender, was da passiert. Ne? Weil du hast natürlich immer die klassischen Reflexe. Also bis vor einiger Zeit hieß es natürlich auch immer, da wird die Herkunft der Täter gar nicht genannt, weil man will nicht irgendwelchen rechten Tendenzen Vorschub leisten. Das Ergebnis ist aber immer, dass die Herkunft natürlich immer auf die eine oder andere Art an die Öffentlichkeit gelangt. Und dann wird das ganze Thema natürlich von Leuten wie der AfD gekapert und in der Regel auch weniger differenziert, als man es tun sollte. Und das ist schon eine komplizierte Antwort. Angelegenheit und es hilft auch nicht immer mit Statistiken zu wedeln, wenn in einem Gutteil der Bevölkerung der Eindruck entstanden ist, dass da etwas mächtig schiefläuft, dann musst du dich dieser Problematik annehmen und es bringt halt leider nichts, das Ganze dann immer zu konterkarieren mit einer Beziehungstat von in Anführungsstrichen Bio-Deutschen, sondern da ist es sicherlich angebracht, dass man sich dieser Problematik annimmt, aber halt eben auch versucht, das Ganze differenziert zu betrachten und das Ergebnis ist für mich eigentlich das, was du auch nach Corona-Jahren nochmal verstärkt hast, dass du eine ganze Reihe von Menschen hast, die halt komplett durchs Raster gerutscht sind, weil es Personalmangel gibt, weil es nicht genügend Leute gibt, die sich dieser Sache annehmen, weil es wenig psychologische Betreuung gibt, es gibt keine Betreuungsplätze, keine Sozialarbeiter, den Personalmangel hast du dort natürlich auch. Also wir haben ein riesiges strukturelles Problem, uns dieser Sache anzunehmen.
Total und das werden wir wahrscheinlich auch immer wieder feststellen, aber ich gebe dir ja total recht, dass man da wirklich proaktiv damit umgehen muss, das auch teilweise wirklich auch benennen muss, um da so ein bisschen Wind auch aus solchen Diskussionen auch rauszunehmen. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass man das immer wieder so in den Kontext stellt und dann kann man, glaube ich, als guter Leser oder Leserin das auch besser dann verstehen, als wenn man nur die Überschriften liest.
Genau, es ist ja auch dieser Tage so, dass dann halt einfach ganz viele Dinge so ineinander gequirlt werden. Du hast dann Migration, du hast Zuwanderung, du hast Asylsuche, subsidiärer Schutz und dann entsteht so ein Gewölle aus Befindlichkeiten und aus Aversionen und das trifft natürlich in eine Zeit, in der Migration für uns A, natürlich aus humanitären Gründen geboten ist, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich ist. Und diese zwei Dinge musst du ja irgendwie zusammenkriegen und du schaffst in der breiten Öffentlichkeit nur ein positives Gefühl für Migration und das schwingt da ja leider immer mit oder manchmal auch zurecht, wenn die Öffentlichkeit das Gefühl von Kontrolle und Steuerung und Ordnung hat. Wenn das nicht da ist, dann entsteht da eine ganz explosive Mischung und die wird natürlich durch solche Geschehnisse noch zusätzlich befördert. Und umso wichtiger ist es, darüber dann klug und klar zu reden und das nicht anderen
total
zu überlassen,
ja,
fürchte
total
ich. Ich habe nämlich ehrlicherweise eigentlich überhaupt gar keinen Bock, darüber zu reden. Aber
wir können ja auch viel mehr über diese positiven Berichte auch sprechen. Also es gibt ja auch ganz tolle Erfolgsgeschichten von Immigrantinnen und Immigranten. Also die Biontech-Gründerinnen und Gründer sind ja ein hervorragendes Beispiel dafür. Ja. Also ich glaube, da könnten wir auch noch sehr, sehr viel mehr auch in den Medien sehen.
Wäre von Vorteil, ja. Hilft sehr.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Habeck erwartet weiter sinkende Inflation. Das berichtet das Handelsblatt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht von einem weiteren Absinken der zurzeit hohen Inflation aus. Nach 7,9% im vergangenen Jahr erwarte man für 2023 im Jahresschnitt 6%, sagte der Grünen-Politiker im Bundestag in Berlin. Das ist ja zunächst einmal erstmal sehr, sehr schön, ne?
Und ist so ein bisschen Trendumkehr jetzt. Also ist ja immer eine gute Nachricht. Alle gingen davon aus, dass die Inflation vielleicht noch höher ging. Zwischendurch war sie ja auch mal bei 10%. Also jetzt auf 6% nächstes Jahr als Ausblick. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, und das hat ja der Wirtschaftsminister auch selber gesagt, es ist zwar eine Besserung, aber es ist natürlich immer noch nicht gut. Denn 6% ist immer noch viel zu viel zu den Jahren vor dem Russlandkrieg, dem Ukraine-Krieg.
Absolut. Und dann ist es aber wiederum so, dass die Stadtwerke, das hat der Deutschlandfunk berichtet, die gehen von dauerhafter Verdopplung der Gas- und Strompreise aus. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil der Markt sich doch eigentlich wieder entspannt.
Ja, ich glaube, da entsteht auch so ein Ungerechtigkeitsgefühl, oder? Ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten diese Preissteigerungen gesehen. Die waren ja auch gut begründet. Man hat ja auch gesehen, dass die Einkaufspreise im Bereich Gas ja wirklich sehr stark gestiegen sind. Mhm, jetzt sind die Gasspeicher ja relativ gut gefüllt und wir hatten zwischendurch ja relativ warme Zeiten gehabt im Winter. Das heißt, die Preise sind gar nicht jetzt so hoch gewesen, wie man gedacht hat. Dann sind trotzdem gleichzeitig diese Milliardengelder ja auch entschieden worden zur Entlastung der Konsumentinnen und Konsumenten und auch der Wirtschaft. So, und wenn sich jetzt auf einmal die Energiewirtschaft hinstellt und sagt, nein, wir wollen jetzt mit diesen Preisen nicht mehr runter, dann entsteht, glaube ich, wirklich ein großes Ungerechtigkeitsgefühl. Denn am Ende müssen zuerst die Steuerzahlerinnen und Zahler bezahlen.
Absolut.
Und die Unternehmen streichen dann noch ein bisschen mehr Gewinne ein.
Ja, das haben wir ja teilweise ja auch im Bereich der Lebensmittel zum Beispiel, dass die Preise gestiegen sind aufgrund verschiedenster Umstände, Lieferkettenproblematik und was weiß ich. Und dann wurde es eigentlich besser, aber die Preise sind trotzdem hoch geblieben. Und das ist natürlich dann auch für diverse Unternehmen eine gute Gelegenheit zu sagen, ach, jetzt haben wir die Leute doch mal so langsam an die hohen Preise gewöhnt, dann bleiben wir doch mal dabei. Naja,
genau.
Das ist natürlich genau das, was du gerade sagtest. Das Ungerechtigkeitsempfinden wird da natürlich besonders hart gestreift.
Naja, vor allen Dingen auch für die Einkommensklassen, die jetzt nicht ganz so große Spielräume haben, weil da geht ja ein Großteil des Gehaltes geht ja wirklich für Energie drauf oder für Wohnungen drauf oder für eben auch Lebensmittel. Und wenn da dann überproportional die Preise steigen, da bleibt ja ganz, ganz wenig nur noch übrig für den Rest. Also das ist so ein bisschen der Raub an dem kleinen Mann und der kleinen Frau, wenn man so sagen möchte.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Guardian-Bericht. Britischer Klimaminister erhielt wohl Spenden von Ölfirmen. Das berichtet der Spiegel. Der Tory-Politiker Graham Stewart sagte jüngst, nicht alle fossilen Brennstoffe seien des Teufels das Problem. Er ist Klimaminister und nahm offenbar Geld von einem Treibstoffkonzern und einer Luftfahrtfirma an. Ja, die Tory-Partei kommt nicht so wirklich richtig zur Ruhe. Der Guardian hat es berichtet, dass eben dieser Klimaminister, ich wiederhole es gern, der hat in der Vergangenheit Wahlkampfspenden von einem Treibstoffkonzern sowie einer Beratungsfirma im Luftfahrtsektor erhalten und sich zuletzt auffallend wohlwollend über fossile Brennstoffe geäußert haben. Was ich interessant finde, das ist, dass er zum einen von der Treibstoffvertriebsfirma J.R. Ricks & Sons 10.000 Pfund erhalten hat und von einer Beratungsfirma aus der Luftfahrtbranche sollen es 2.000 Pfund gewesen sein. Also, nenn mich verrückt, aber also Eva Kaili von der EU würde darüber ja nur wirklich lachen und sagen, also 12.000 Pfund und dafür, also...
Da fragt man sich auch. Also entweder hat er wirklich noch mehr Geld zugesteckt bekommen und wir haben es noch nicht erfahren bei diesem Klimaminister Graham Stewart oder ist tatsächlich bestechlich, vielleicht auch mit dem Mittagessen, ich weiß es nicht, aber das ist ja so leider so ein bisschen ja auch in den letzten Jahrzehnten ohnehin auch immer wieder passiert. Also die Öl- und Gas- und Kohlebranche hat doch immer wieder Wege gefunden, Tatbestände zu schaffen, dass dann doch nicht so klimapositive Politik geschaffen worden ist.
Naja, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, genauso wie du. Also da bist du im Grunde genommen, konntest du im Grunde genommen ja nicht Politik machen an RWE vorbei. Also da bist du ja, also NRW klingt ja nicht umsonst so ähnlich wie RWE. Also das ist ja, das sind ja Akronyme, die sind ja nicht so umsonst so sehr verwandt.
Absolut. Und weil, was auch immer noch die wenigsten wissen, viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen immer noch beteiligt sind an den Ausschüttungen von RWE. Das heißt, da haben die Kommunen teilweise gar kein Interesse daran, dass es dem RWE-Konzern schlecht geht. Und deswegen ist es natürlich dem einen oder anderen Bürgermeister auch ein bisschen einfacher gefallen, da vielleicht auch ein bisschen laxer mit diesen Dingen auch umzugehen. Da gibt es übrigens ein tolles Buch, ne? Die Klimaschmutzlobby. Ich weiß nicht, ob du was von dem Buch schon gehört hast, von Annika Jürist und Susanne Götze. Das sind beides tolle Spiegeljournalistinnen. Und die haben eben dieses Buch mal geschrieben, Klimaschmutzlobby, und haben das mal alles aufbereitet. Also das ist eigentlich ganz interessant.
Dieser Tage, weil halt eben das Thema Klimaschutz natürlich auch immer mehr Menschen interessiert und umtreibt, da ist das vermutlich ein viel gefragtes Buch, wo wir gerade drüber sprechen. Ich meine, Pott steht uns bei, das ist ja, wie die meisten wissen, aber man kann es ja gerne nochmal erwähnen, ja ein Klimapodcast. Nicht zuletzt auch unter häufiger Beteiligung von beispielsweise Luisa Neubauer, aber halt eben auch dir. Wie habt ihr dieser Tage auf das Thema Lützerath geblickt? Ich weiß, das ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber was sind so die Nachwehen dieses Vorganges?
Also wir haben noch gar nicht jetzt geschafft, in diesem Podcast, Pott steh uns bei, über Lützerath zumindest über die aktuellen Ereignisse zu sprechen. Aber natürlich werden wir da auch bald wieder zusammenkommen. Da bin ich dann total gespannt, wie wir das Ganze betrachten. Denn natürlich sprechen wir dort über Klima- und Energiewende und Energiepolitik. Da sind dann auch Journalistinnen vom Handelsblatt oder Tagesspiegel auch mit dabei. Wir haben da durchaus immer einen sehr differenzierten Blick oder auch unterschiedliche Blicke drauf und Luisa natürlich dann auch, naturgemäß. Ich glaube, und das hat Luisa Neubauer ja dann auch später in den Medien so dargestellt, das war für die Bewegung jetzt vor allen Dingen auch ein Symbol, vor allen Dingen auch ein Warnsignal. Denn wenn es jetzt weitergehen soll mit dem Kohleausstieg, dazu hat sich ja die Bundesregierung ja auch vereinbart, nämlich bis 2030 den Kohleausstieg zu organisieren. Eben auch ein Warnsignal, wenn ihr jetzt weitermacht mit diesen Verhandlungen in Ostdeutschland, macht bitte dort gute Kompromisse und keine schlechte Kompromisse. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was da jetzt dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Denn das ist ja schon ein großes Thema noch, das auch in Ostdeutschland zu machen.
Wobei man doch so als Klimaleihe, der ich bin, mit dem Blick auf Westdeutschland respektive NRW, würde ich doch sagen, naja, das ist doch eigentlich ein guter Kompromiss, wenn man so 8 Jahre früher aus der Kohle raus ist.
Ja, das wird nicht von allen so gesehen. Und ich denke auch, dass man auf der einen Seite draufschauen kann und sagen kann, gut, also was war denn vorher? Wir haben vorher einen Kohleausstieg für 2038 verabschiedet. Wir haben vorher möglicherweise noch Dörfer auch zur Disposition gehabt, die noch bewohnt waren. Die hätten ja auch abgebaggert werden müssen. Und jetzt gibt es eben diesen Kompromiss für 2030 und dass diese 5 Dörfer erhalten bleiben, wo auch Menschen noch wohnen und Lützerath, wo eben noch keiner mehr gewohnt hat, jetzt auch abgerissen wird. Genau, also da kommen natürlich jetzt 2 Meinungen aufeinander. Die einen können natürlich sagen, das war jetzt besser als das, was wir vorher hatten. Da sagen natürlich die Fridays, vor allen Dingen auch mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel, was wir nach wie vor krachend wirklich verpassen, da sagen die natürlich, das ist uns egal. Also jede Tonne Kohl muss jetzt wirklich im Boden bleiben und das gilt auch für Lützerath.
Dieses Thema ist nun wirklich sehr, sehr vielfältig. Mir ist eine Sache, hat mir meine Frau heute geschickt, und zwar hatte sie volle Kanne geguckt mit einer Schauspielerin, die sagte, ihr Mann sei der, was ist er, Poetry Slammer oder so, Sebastian 23, der sei auch in Lützerath gewesen mit den Kindern und die hätten da Bilder gemalt unter dem Motto Träumen am Abgrund. Und da habe ich auch gedacht, naja, also ich habe ja selber eine 7-jährige Tochter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meiner Tochter sagen würde, das Motto ist jetzt Träume am Abgrund. Da kommt ja so ein Kind ja gleich richtig gut drauf.
Ja, da sind natürlich wirklich auch martialische Bilder entstanden. Also diese riesengroßen Schaufelrad-Bagger, die hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Und dann dieser Abgrund und dann ja, die Menschen dort. Und das sind natürlich wirklich Symbolbilder. Greta Thunberg, die ja auch vor Ort war, die abgeführt worden ist. Man hat ja so ein paar Behind-the-Scenes-Videos dann nochmal im Netz gesehen, wo das auch so ein bisschen wirkte, als ob die Polizei da auch ein bisschen mitgemacht hat, dass das ein bisschen martialisch auch ausschaut. Also die Bilder wirken doch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, das Thema können wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen abhaken und uns wirklich, wie gesagt, jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass das auch in Ostdeutschland jetzt so passiert. Beziehungsweise, was ja ganz, ganz viel, viel wichtiger ist, dass wir wirklich die erneuerbaren Energien jetzt auch langsam ausbauen. Denn je mehr wir jetzt die erneuerbaren Energien, Wind- und Solarkraftanlagen haben, desto weniger brauchen wir natürlich überhaupt Kohle überhaupt noch aus der Erde rauszuholen. Und darauf, glaube ich, sollten sich jetzt auch viele fokussieren, dass die Genehmigungen beschleunigt werden, dass die Anlagen schneller gebaut werden, dass die Handwerkskräfte auch da sind, die Fachkräfte auch da sind. Wir haben gerade über Industriepolitik gesprochen, dass die Solarfabriken auch gebaut werden. Also da müssen wir jetzt wirklich alle mal die Ärmel hochkrempeln und anpacken.
Das gibt's doch gar nicht.
In 25 Jahren hat es am Titlis keinen Gletscher mehr, das entnehme ich der Schweizer Zeitung Blick. Fast 5 Meter dick ist der sichtbare Unterschied, so viel Gletscher ist auf dem Titlis diesen Sommer abgeschmolzen, im Gegensatz zum Gletscher, der den Sommer unter einer Abdeckfolie verbrachte. Was dies bedeutet? Na, ich bin ein bisschen auf dieses Thema gekommen, weil das Süddeutsche Magazin in der aktuellen Ausgabe, haben sie ein tolles Bild, ich glaube, der auf dem Cover, also man sieht so einen mit Plane oder Folie bedeckten Gletscher und da drüben steht, wenn ich mich nicht irre aus der Erinnerung, der letzte Vorhang. Und es ist so, dass Gletscher mit einem Vlies aus einem UV-beständigen Geotextil im Frühling abgedeckt werden und im Herbst wird das Vlies wieder entfernt. Und du kannst mir doch sagen, was das bringt. Oder du sagst, was sind Gletscher? Was ist denn ein Gletscher? Erklär mal. Ich fand das total spannend.
Ja, es ist total spannend, aber da sieht man auch schon, wie weit wir auch gekommen sind, oder? Dass wir jetzt versuchen, so ein bisschen zu reparieren. Ja, ja. Und der riesengroße Plan über eigentlich relativ große Gletscher auch ausbreiten, damit die noch irgendwie erhalten bleiben. Und dabei verkennen wir eigentlich, dass wir eigentlich das Problem an der Wurzel packen müssen. Wir müssen einfach diese CO2-Emissionen drastisch reduzieren und stoppen, weil dann werden dann auch diese Gletscher nicht mehr schmelzen. Und wie wichtig Gletscher sind, wissen eigentlich auch die meisten, wenn man sich das mal wirklich durchdenkt. Also in den Alpen, wir sind alle mal in den Alpen gewesen, wir haben wunderschöne Wasserbäche und schöne grüne Wiesen. Nur wenn irgendwann mal diese Gletscher weg sind, die nämlich im Sommer mit ihrem Schmelzwasser genau diese grünen Wiesen und die Kühe und die Bäche speisen, wenn die nämlich immer mal weg sind, dann haben wir da eine komplett trockene Landschaft. Und dann können wir auch das Skifahren im Winter vergessen, denn dann haben auch die Schneekanonen, die ja auch durchaus umstritten sind, aber selbst die haben dann auch das Schmelzwasser nicht mehr vom Sommer, um dort Schnee auf diese Pisten zu bringen. Also Gletscher sind total wichtig fürs Trinkwasser und damit verheizen wir eigentlich unser eigenes Trinkwasser. Ja.
Da würde ich gleich gerne noch mal ganz kurz drauf kommen. Ich fand nur dieses Bild so spannend, weißt du, das ist ja buchstäblich ein Pflaster auf eine offene Wunde. Das ist ja wirklich, das ist ja schon ein Bild, das hat ja wirklich eine große metaphorische Kraft.
Total.
Und da ist es mir dann auch mal wieder gekommen, wo ich dachte, scheiße, wo sind wir hingekommen, ey? Dass du jetzt schon wie Christo versuchst, die Gletscher zu verhüllen, damit die nicht zu heiß werden. Das ist schon spannend, aber klar, es riecht natürlich schon sehr, sehr nach Verzweiflungstat.
Also diese Gletscher sind ja teilweise über 100.000 Jahre alt. Also die sind ja in der letzten Eiszeit alle entstanden und die schmelzt jetzt langsam weg. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, die Statistiken. Also wir haben in den Alpen 60% des Gletschervolumens seit 1850 bis dato, also bis zum Jahre 2020, 21, 22 jetzt verloren. 60%, also jetzt in diesen letzten 120 Jahren.
Ja.
Aber in den nächsten 30 bis 40 Jahren werden wir alles verlieren. Also insofern ist wirklich höchste Eisenbahner, was zu tun und nicht nur da irgendwelche Pflaster draufzulegen.
Bei der Gelegenheit, wo ich dich gerade habe, was hast du von dieser Meldung gehört, dass Red Bull und Aldi jetzt irgendwie das Grundwasser abpumpen? Das ist mir irgendwie untergekommen. Oder du guckst gerade so ein bisschen skeptisch. Ich werde das mal verifizieren
fürs
nächste Mal. Das ist mir heute irgendwo untergekommen, so als Meldung, dass jetzt Aldi und Red Bull unter anderem anfangen, irgendwie das Grundwasser abzupumpen, wo du sagst, naja, so dicke haben wir es ja sowieso nicht, ne? Wenn man sich die letzten Sommer so anguckt.
Genau, weil jetzt müssen wir an die Grundwasserreserven dran, weil nämlich das Oberflächenwasser jetzt nicht mehr so da ist oder dann auch die Seen nicht mehr so gefüllt sind oder auch die Flüsse ja auch. Das haben wir ja im letzten Sommer in Deutschland ja auch gesehen, wo der Rhein wirklich ein Rinnsalon war.
Genau.
Also, und irgendwo aus irgendeinem Wasser muss ja dann Red Bull dann auch produziert werden. Und so traurig es ist, das ist ein riesengroßer Wasserverbrauch. Wie übrigens beim Kaffee, Tee und Bier ja auch.
So, jetzt will ich nichts mehr hören. Jetzt ist gut. Also gerade hat Waldi Hartmann noch gesagt, rettet das deutsche Bier. Also auch Waldi Hartmann fordert einen Biergipfel.
Ja, aber genau deswegen müssen wir das machen, damit wir unser Bier noch trinken dürfen. Genau.
Ja, siehst du, jetzt hast du alle im Boot. Es mag sein, dass der Pegelstand des Flusses verdammt niedrig ist, aber es sind zumindest jetzt alle schon mal im Boot. Ist ja auch schon mal
Hauptsache,
gut.
Der Alkoholpegelstand bleibt. Deswegen müssen wir vielleicht den so ein bisschen als Kategorie einführen, dass wir den mindestens retten sollten.
Du musst ja immer den entsprechenden Leidensdruck schaffen und du musst ja irgendwie einen relatable Missstand aufzeigen, dass du die Leute irgendwie an Bord holst. Das war ja immer so das Bild, dass man so zum Zeitpunkt, als es noch hieß, lasst euch alle impfen, Leute, um Gottes Willen, dass man immer gesagt hat, naja, wenn von Corona der Pimmel schrumpft, dann hätten sich natürlich ganz schnell die Leute impfen lassen. Also wenn jetzt im Grunde genommen der Klimawandel dazu beiträgt, dass halt einfach das Bier zu Neige geht, dann hast du aber ganz schnell die Leute, die sagen, da kann ich doch auch mal schön mit, weiß ich nicht, mit der Bahn regelmäßig irgendwo hinfahren. Da muss ja, also es hängt alles zusammen.
Es hängt alles zusammen und wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen wirklich hier gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Ja.
Das sind wunderbare Schlussworte, David. Wann geht's weiter mit Pott steht uns bei? Entschuldigung, Pott steh uns bei.
Pott steh uns bei, das ist ja so ein bisschen eine Analogie an Gott steh uns bei, weil natürlich so ein bisschen da auch immer noch die Hoffnung mitschwimmt, dass das alles auch gut klappt. Ich bin selber ein sehr optimistischer Mensch.
Ja.
Wir haben die Techniken, wir haben das Geld, eigentlich haben wir auch den Willen, jetzt müssen wir es endlich mal machen. Trotzdem ist so ein bisschen dann dieser göttliche Funke noch, der da gebraucht wird und deswegen haben wir den Podcast auch Pott steh uns bei genannt. Also es wird dort bald wieder weitergehen. Es gibt ja ganz, ganz viel zu diskutieren. Dieses Jahr wird auch wieder im Lichte von Energie und Klima stehen. Also schaltet da gerne ein, teilt den Podcast auch gerne weiter. Wir haben da ganz, ganz viel zu erzählen und zu berichten.
Ein kleines bisschen davon konnten wir heute zumindest schon mal entdecken. Und ich bin sehr gespannt darauf. Und ich freue mich sehr, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast bist. David, war schön.
Absolut. Ich habe mich auch sehr gefreut und viel Spaß noch in Australien.
Ja, so lang ist ja nicht mehr. Dankeschön, David. Mach's gut. Bis denn.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.